Ich möchte unsere Bibelstelle lesen, aus Matthäus 16, Vers 3. Da geht es ja um Zeichen und da sagt der Herr Jesus, praktisch, dass sie die Zeichen der Zeit nicht sehen können, aber die Zeichen des Himmels. Und er sagt zu ihnen, ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Es ist etwas Hochinteressantes und auch Dramatisches mit dem inneren Wesen eines Menschen. Die Bibel sagt ja, dass ein Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht und der innere Mensch des Menschen, gläubig oder ungläubig, der hat eine Tendenz und der hat eine Sehnsucht, das kommt auch vom Sündenfall her, der hat die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Wenn er die dann nicht kriegt, dann schlägt er in der Regel das andere extrem um und wird böse. Also sichtbar böse. Böse ist er sowieso. Aber dieser Hang zum Seelischen, zu der seelischen Welt, das ist einfach Fakt. Und der Mensch geht dann auch hin. Ich habe das einmal beim Chef von mir erlebt. Das war so dramatisch, ich kann das kaum beschreiben. Der hat mir praktisch gesagt, ich rede mir so lange ein, dass es anders ist, bis ich es selber glaube. Und das Schlimme bei dem Spielchen ist es, dass es funktioniert. Und jetzt sagt der Jesus hier, ihr habt die Zeichen der Zeit, aber ihr könnt die nicht erkennen. Ihr wisst, wenn Abendrot ist, was ein anderer Tag für ein Wetter ist, aber Zeichen der Zeit könnt ihr nicht erkennen. Und wir haben jetzt eine Zeit, da ist etwas passiert, nach dem Krieg. Als wir so ein Stück Aufbruch hatten, sind auch Missionswerke entstanden und da hat man viel über die Endzeit gepredigt. Mit vielleicht der entscheidende Schlag, der geführt wurde, war dieses Buch von Hall Lindsey, Alter Planet Erde, wohin? Wo dann die Endzeit-Dinge plötzlich in den Mittelpunkt der gläubigen Kreise gerieten und dass Hall Lindsey sich geirrt hat, ist was ganz anderes. Aber es wurde damals, es wurden Modelle, es wurden bestimmte Lehren wurden einfach zementiert, die man nicht mehr aus den Schädeln der Gläubigen herausbekommt. Und jetzt haben wir etwas, wenn du immer über diese Endzeitabläufe redest und immer wieder sagst, in Kürze wird Russland Israel angreifen und Russland greift Israel nicht an, einmal nicht, zweimal nicht, dreimal nicht, viermal nicht. Wenn du immer wieder sagst, das und das kommt und es kommt nicht, dann glaubt dir kein Mensch mehr. Das ist ein Problem. Das ist passiert auf prophetischer Ebene. Und ich stelle etwas fest, das mich tief erschüttert. Wisst ihr, das seelische Wesen, diese heile Welt, ich will gestreichelt werden, ich will auch verbaut werden, ich will einfach eine heile christliche Welt. Das breitet sich immer mehr aus und öffnet der Verführung Tür und Tor, das Seelische, wo ja die Falle sitzt. Aber die Zeichen der Zeit, die heutzutage so deutlich, so unübersehbar sind, wie sie noch nie waren. Wir hatten noch nie eine Generation, die so erlebt hat, wie sich biblische Prophetie erfüllt. Diese Zeichen, die, ich sage es einmal so, wenn wir die gehabt hätten in den 70er Jahren, wir hätten aufgeschrien. Die sind heute alle da, die werden immer stärker, die werden immer unübersehbarer. Und du merkst, wie genau das Gegenteil passiert. Statt dass die Gemeinde Jesu die Häupter erhebt, aufschreckt und sagt, also jetzt geht es los, wird diese heile Welt propagiert, man verdrängt es, man will es nicht sehen. Wir hatten noch nie, ich kann euch Statistiken zeigen aus Schulheften, wir hatten noch nie annähernd so ein Ereignis von Katastrophen, wie wir sie heute haben. Wir haben Naturkatastrophen. Wenn da Millionen von Menschen sterben, schlimmste Erdbeben und das alles passiert, das interessiert heute niemand mehr. Das kommt durch die Medien, weil wir durch die Medien so narkotisiert sind, wir nehmen das einfach zur Kenntnis, es passiert nichts mehr. Wir haben einen Hervorbrecher einer Gesetzlosigkeit. Wir sind ein Staat, ich sage es jetzt mal ganz brutal, nicht nur Deutschland, sondern diese ganze westliche Welt, und ich nehme die östliche nicht aus, Sodom und Gomorra kann bei weitem nicht so schlimm gewesen sein, wie das, was heute sich abspielt. Und man tut, wie wenn das die heile Welt wäre, ist doch alles bestens. Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass die Gläubiger hier letztlich abgezirkelt irgendwo sich um ihre seelische kleinen Bedürfnisse kümmern und hier letztendlich sich erbauen, sondern wir müssen endlich aufwachen und erkennen, die Zeichen der Zeit sagen, es ist nicht bloß 5 vor 12, sondern 1 vor 12. Es passiert. Wir gehen mit rein in diese Dinge. Und dann zieht natürlich diese Warnungen, die der Herr Jesus uns eindringlich das Herz legt. Ich möchte dann nachher darauf zurückkommen. Wir haben noch nie so eine Gesetzlosigkeit, wir haben noch nie so eine Unmoral gehabt. Alles, was Gott verboten hat, ist heute per Gesetz teilweise schon geschützt. Vielleicht kommt die Stunde, wo alles geschützt ist, was Gott verboten hat. Wir sehen, wie hier auf dieser Erde, was nie jemand sich vorstellen konnte, wenn man sich geschichtlich ein bisschen auskennt, Völkerbund und diese Dinge, das hat jemand belächelt, hat gesagt, es sind zahnlose Tiger. Heute sind die Weltorganisationen, UNO, UN und so, keine zahnlose Tiger mehr. Heute wird geredet, die Weltgemeinschaft hat beschlossen. Ja, wer ist die Weltgemeinschaft? Wer wird der Herr der Weltgemeinschaft am Schluss sein? Antichrist. Wir haben heute schon bereits Züge der Diktatur in der westlichen Welt. Die sind atemberaubend. Viele merken das noch gar nicht. Was sich da schon zusammenbraut, das sind Krallen, die uns langsam schon umfangen. Wir haben eine Welteinheitsreligion, Bestrebung, die atemberaubend ist. Hauptsache, du sagst nicht, dass die Bibel stimmt. Hauptsache, du sagst nicht, dass die Erde in 6 Tagen erschaffen wurde. Hauptsache, du sagst nicht, dass jeder, der sich nicht bekehrt, in die Hölle fährt. Hauptsache, du sagst nicht, nur durch Jesus Christus kommt man allein in den Himmel. Kein Heil außerhalb von Christus. Hauptsache, du sagst es nicht. Wisst ihr, wir haben so richtige Narkosesituation. Ich habe manchmal den Eindruck, die Gläubigen sind wie im Taumel ihrer Glückseligkeit. Aber sie merken nicht, was hier passiert. Die Finanzwelt wird systematisch zerstört. Weißt du, ich brauche ja kein Prophet zu sein. Ich muss nicht einmal Banker zu sein, was ich ja bin oder war, um das zu erkennen, wie ein kleines Kind. Wenn diese Systeme zerstört werden, ja, was kommt dann? Offenbarung 13, die Zahl des Tieres. Und es ist alles vorbereitet. Du kannst das Finanzsystem heute so umstellen, dass du Offenbarung 13 problemlos benutzen kannst. Und dann hast du statt Karten, du hast jetzt schon viele Karten, dann hast du, brauchst du keine Krankenkarte mehr, dann brauchst du keinen Personalausweis mehr, du brauchst keine Bankkarte mehr, das ist dann eine Karte. Und dann stehlen sie die Karten und dann kommt die Zahl, die die Karte ersetzt. Wenn man die ausstiehlt, wird sie dir per Laser oder etwas Ähnlichem auf die Hand oder die Stirn tätowiert und dann ist alles bestens. Dann haben wir alle Verbrecher ausgeschaltet. Wisst ihr, da braut sich etwas zusammen, das ist unfassbar. Es ist heute so, dass die Gläubigen bereits eine Verfolgung haben ohne Gefängnis. Wir haben heute bereits eine Verfolgung in der Meinungsfreiheit. Wenn ich sage, Sexualität, die nicht biblisch abgedeckt ist, ist Sünde, dann mache ich mich schon teilweise strafbar. Muss man sich mal vorstellen. Solange ich es nur allgemein nenne, nicht. Aber sobald ich anfange, das deutlich zu nennen, mache ich mich strafbar. Parallel dazu siehst du einen Abfall der Gemeinde, die sind außer Rand und Band. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn du siehst, um was sich die Gläubigen drehen, sie haben nicht mehr gemerkt, dass der Teufel sie mit der Welt systematisch umgarnt. Die Gemeinde benehmen sich wie bei uns auf der Bank die Manager. Da passieren Dinge, die sind undenkbar. Unsere alten Väter wären in Ohnmacht gefallen. Ich habe schon mal erzählt, aber das geht mir bis heute nach. Ich kenne die Brüder, das Problem. Ich kriege Einladungen, da steht drauf, und dieser Kongress wird eröffnet, ein christlicher Kongress, der einen Haufen Geld kostet, mit einem Galadiner. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, bin ich jetzt bei der Bank oder bin ich bei der Gemeinde Jesu Christi? Du merkst, die sind außer Rand und Band, da ist was passiert, da ist irgendwo im Denken, ist bei der Gemeinde etwas passiert. Sie sieht nicht mehr, dass es um Leben und Tod geht, sie sieht nicht mehr, dass es um den Abfall geht, sie sieht nicht mehr, dass wir ums nackte Überleben kämpfen. Du musst ja nur die Umfrage angucken, zum Beispiel die islamische Welt sagt ganz klar, wir werden aus Deutschland einen islamischen Staat machen. Und aufgrund von der Geburtenrate ist das eigentlich gar kein Problem, das geht relativ blitzschnell. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem Alter noch erlebe, wahrscheinlich nicht, aber unsere Kinder, für die ist das Realität. Und was das heißt, er möge mal sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, was dann passiert. Du hast den Eindruck, die Leute interessiert das nicht. Sie interessiert lieber seelisch, dass irgendwas, eine Kleinigkeit im kleinen Leben meines Umfelds, dass das so läuft, wie ich will. Die große Linie, was hier sich zusammenbraut, geistlich, du siehst kein Mensch. Ich habe das einmal im Gebirge erlebt. Wir haben mal Touren gemacht, auch teilweise ziemlich heftig. Und da haben wir uns einquartiert, das war eine Geldfrage damals, war Freizeit vor einer christlichen Gruppe. Da haben wir uns einquartiert, also ich sage es mal so, ein Stall ist eine großartige Bezeichnung für das, was das war. Das war nicht einmal, hat nicht einmal den Namen Hütte verdient, also das war Absteige ohne Ende. Und ich bin da reingegangen am ersten Tag und habe gedacht, oh, wie wird es dir gehen? Du bist ein Stuhl, ein Tisch, ein Bett, du bist alles normal gewöhnt, jetzt haust du in so einem Umfeld. Wisst ihr, was interessant war? Nach 3 Tagen hat mich das nicht mehr gestört. Das ist das Problem. Der Mensch hat von Gott her eine Fähigkeit, sonst könnte er in Krisensituationen nicht überleben, dass er sich anpasst. Und genauso ist es mit den geistlichen Dingen. Das ist die Gefahr. Das ist auch der Grund der Wortverkündigung und warum man das in aller Schärfe sagen muss. Das hat Gott verordnet aus dem Grund, dass diese Gewöhnungsprozesse nicht in geistlichen Dingen passieren. Und zwar, man muss das einfach nüchtern sachlich sehen, wir passen uns genauso den Verführungen, genauso der Unmoral dieser Welt, passen wir uns einfach an. Das bisschen Tradition, das noch viel verhindert. Was das wert ist, habe ich bei der konservativen Aussiedlergemeinde erlebt. Nichts ist noch geprahlt teilweise. Nicht bei allen, möchte einschränken. Aber es ist ungeheuer gefährlich. Und wir dürfen etwas nicht vergessen, in Matthäus 24,4 sagt der Herr Jesus, und das ist seine Endzeitrede, habt Acht, dass euch niemand verführt. Habt Acht, dass euch niemand einseift. Das ist meine Worte. Habt Acht, dass euch niemand betrügt. Ich könnte jetzt alle die Zeitungen, die im letzten Jahr bei mir durch den Briefträger reingekommen sind, das sind ganz schöne Berge Papier, könnt ihr euch die jetzt alle hier auflegen und vom Inhaltsverzeichnis her vorlesen, dann werdet ihr feststellen, dass diese Dinge nicht genannt sind. Ja, warum? Wenn wir im Zenit der Endzeit sind, im Zenit der Verführung, im Zenit des Abfalls, warum wird das nicht genannt? Das kann man nur mit dieser Erpassung erklären, dass man sich ja das gewöhnt. Da sagt es Vorsicht, dass euch niemand verführt. Und dann in Matthäus 25,5, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, dort steht ja, sie schliefen alle ein. Alle. Das heißt, bevor der Herr Jesus wiederkommt, wird eine Zeit der Narkose sein. Da wird alle schlafen. Die, wo echt sind und einschlafen, für die sind so dramatisch. Aber die noch gar nicht gemerkt haben, dass sie nicht echt sind und dass sie im Abfall sind und einschlafen, für die wird es dramatisch. Und wenn man Lukas 21 sieht, von der Endzeit her, dann sieht man ja, dass die Vorläufer-Dinge inzwischen alle schon über die Bühne gegangen sind. Da redet die Bibel von Kriegen, Unruhen, ein Heidevolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere, es wird Erdbeben, Hungersnöte, Seuche, Schrecknisse und große Zeichen geben. Die Gemeinde wird verfolgt werden. Das sind Vorläufer. Die Leute ist rausgegangen, dass wir, weil wir hier in dieser westlichen Wohlstandsgesellschaft leben, die größte Christenverfolgung haben, die es jemals gab. Es gab noch nie so eine Christenverfolgung auf dem ganzen Erdball wie heute. Ist unfassbar, auch was politisch sich da in Deutschland und Europa zusammenbraut. Es geht alles in die Richtung. Wir haben hier einfach das alles erlebt. Wisst ihr, ihr dürft nicht vergessen, man muss ja ein bisschen Geschichte noch kennen, wenn du das dir jetzt anguckst, nach dem Krieg, 1945, als der Krieg vorbei war, sind die Völker aufgestanden gegen ihre Herrscher. Wisst ihr, das kleine England, das heute Schlagzeilen macht durch seine Skandalleute aus dem Königshaus, dieses kleine England war mal Weltreich. Das war das Weltreich. Wo ist das heute? Selbst das russische Imperium im Vergleich zu dem, was heute ist. Heute haben sie die Macht an einer anderen Ecke, an der Energie und an ihrer radikalen Vorgehensweise. Aber es war mal auch ein Riesenreich, das teilweise auseinandergebrochen ist. Denkt, was wir unter Jugoslawien verstanden haben. Wenn ich heute zum Beispiel eine Landkarte angucke, ich verstehe gar nicht mehr, wer ist was. Ich muss immer gucken. Kroatien, Serbien, wer hat zu Pavlic gehört, wer war das? Da blickst du ja nicht mehr. Das war mal ein Großstaat unter Tito, alles auseinandergeflogen. Wisst ihr, in Kanada sind scheinbar heute Bestrebungen, autonom zu werden. Das heißt, französischer Teil, englischer Teil. Das heißt, die ganze Welt erlebt es. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das ist alles normal, dass man die Gläubigen auf der ganzen Welt verfolgt wie nichts anderes. Das ist normal. Wehe, du sagst was gegen Islam oder gegen andere Religion. Wisst ihr, das gewöhnt man sich. Da regt sich kein Mensch mehr auf. Ich reg mich auf, dass sich keiner aufregt. Steht ihr? Ja, ich meine, das ist bitterbös. Die Leute sind sowas von abgestumpft, auch die Gläubigen, da bin ich fertig. Und wenn ich mit den Leuten rede, immer nur seelisch, ein bisschen Händchen halten, ein bisschen streicheln, meine Bedürfnisse, wisst ihr, wo sind wir denn? Wir kämpfen auf Leben und Tod. Das haben die Leute begriffen. Zum Beispiel Daniel 9,26 sagt die Bibel, es wird Krieg geben bis ans Ende. Jetzt kommt halt das Problem, der Krieg ist nicht hier bei uns und darum juckt es uns nicht, darum interessiert es uns nicht. Brüder sagen zu mir, die große Trübsal wird ganz anders sein. Also, Entschuldigung, frag doch einmal die Koreaner, was große Trübsal ist. Die Mord und Totschlag haben, die so die Hölle auf Erden haben, wie man sich's nicht vorstellen kann. Frag die Leute in den islamischen Staaten und dann frag mal, was es heißt, wenn die islamische Herrschaft hier auf dieser westlichen Welt herrschen würde. Dann würde die Frau nicht mehr mit dem Lockerwickler daheim sitzen, weil sie mit dem Lockerwickler nicht mehr raus durfte. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir nehmen alles mit, was diese westliche Wohlstandsgesellschaft uns so bietet und verarbeiten es, aber geht nicht an die Wurzel und sich bewusst, hier tickt eine Bombe ohne Ende in den christlichen Kreisen. Glaubt ihr, Mensch, dass Gott sich's gefallen lässt, wenn man hingeht und sagt, dieses Buch ist ein Märchenbuch, so wie es die meisten Kreise machen? Wenn ich heute sage, die Schöpfung ist genau in 6 Tagen, 24 Stunden abgelaufen, da bin ich ein Fundamentalist. Da bin ich ein Böser. Die Frage ist, was sagt der lebendige Gott dazu? Lässt er sich von einer abgefallenen Christenheit freches Allgesicht lästern? Wie lange lässt er das zu? Wenn ihr die Kirchengeschichte kennt und wenn ihr die Bibel kennt, wisst ihr, dass Gott nur begrenzt zulässt. Und dann kommt der Point of No Return, das heißt, es gibt kein Zurück. Und dann löst Gott die Gerichte aus und dann ist aus. Da kannst du schreien, was du willst. Dann kommt das, was in den Propheten steht. Sie waren so verderbt, sie haben sich so gegen Gott gestellt, dass keine Heilung mehr möglich war. Und auf das steuern wir zu. Ich sage nachher, was das für uns heißt. Wir sehen im Nahen Osten. Die Bibel sagt in Jeremia 30, Vers 7, es wird die Not Jakobs kommen. Die Trübsal ist nicht die Trübsal der Heide, sondern die Not Jakobs. Wir haben heute eine Anfeindung Israel gegenüber. Die ist atemberaubend. Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Selbst wenn du keine Ahnung von der Sache hast, wenn du dich ein bisschen kundig machst, dann siehst du, dass da 99% hier die Leute wirklich als Lüge serviert wird. Soll mir doch einmal jemand zeigen, was die Palästinenser für eine ethische Volksgruppe sind? Die Deutschen kannst du erklären. Wisst ihr, das ist alles künstliches Gebilde. Gehört alles zu dieser Endzeit-Konstellation. Das Zweite, was wir haben, Matthäus 24, 14. Da helfen teilweise die Medien, die nicht immer ein Segen sind, dazu. Wir haben Weltmission. Und die Bibel sagt, wenn die Weltmission abgeschlossen ist, dann kommt der Herr. Wir haben so eine ungeheure Verbreitung der Weltmission, wir haben fast alles erreicht. Und was wir natürlich jetzt in ganz dramatischer Weise vor unseren Augen abspielen sehen, das ist vielleicht mit das Dramatischste. In Daniel 7, 23 sagt die Bibel, vom vierten Tier oder von diesem vierten Reich. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden sein wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Das ist dieses Reich mit den 10 Hörnern. Niemand scheint zu wissen, weil die Leute geschichtslos sind. Ich habe mal den Spaß gemacht, bei Lehrlingseinstellungen die Lehrlinge zu fragen, wie die 3 deutsche Kaiser geheißen haben. Ich sage euch lieber nicht, was die geantwortet haben. Niemand weiß, dass 1957 mit den römischen Verträgen und Europa ist der Nachfolger des römischen Reichs, Europa praktisch fixiert wurde, das Weib auf dem Tier. Der Club of Rome hat ganz klar die Welt in 10 Teile aufgeteilt, das ist der 10-Staaten-Bund. Es ist alles so einfach, biblisch gesehen, das ist eigentlich alles da und die Bibel sagt, mit diesem Reich werden es die Gläubigen zu tun haben. Da wird der Herrscher kommen, der gegen die Gläubigen gehen wird, der sie zerreiben wird. Wisst ihr, da kommen solche Lehren, wo man einfach sagt, bevor das Geringste passiert, bist du entrückt. Ich wünsche dir, dass so kommt. Aber ich bin sicher, dass es nicht so kommt. Wisst ihr, wir werden systematisch von allen Seiten narkotisiert. Das ist ein Problem. Ich habe mir drüber geschrieben, mein Manuskript habe ich drüber geschrieben, Endzeit, sie merkten nichts. Vielleicht hätte ich schreiben müssen, sie merkten gar nichts. Ich weiß, jetzt kommt wieder die Stimme, die sagt, was hat er denn wieder? Ich bin erschüttert bis aufs Blut, wenn ich sehe, was hier sich abspielt. In Offenbarung 13 siehst du diesen letzten Kampf der Gemeinde Jesu mit diesem Reich. Wir sind heute schon so umzingelt, wir sind schon so unterwandert, so unterlaufen in der Welt, wir sind genauso unterlaufen im christlichen Lager, dass ich ehrlicherweise sagen muss, ich kann nicht sagen, was der Wilhelm Busch gesagt hat, als das Dritte Reich zuschlug. Der Wilhelm Busch hat zu seinen Brüdern gesagt, keine Angst, meine lieben Brüder, es wird noch viel schlimmer kommen. Wisst ihr, mir fällt langsam nichts mehr ein, was abfallen kann. Es ist fast nichts mehr da. Du kannst heute die größte Gotteslästerung, wo der Herr Jesus gelästert wird, auf ekelhafte Art und Weise, kannst du in jeder Zeitung publizieren. Dann kommen die abgefallene Kirche und sanktionieren das noch teilweise. Teilweise. Ein paar hat es ja nur, die normal bleibt. Du kannst heute alles das tun, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst Bibelausgabe herausbringen, die reinrassige Gotteslästerung sind. Das ist kein Problem. Das ist diese Situation, wo wir drinstecken. Und in Lukas 21, 35 sagt die Bibel, ich will jetzt nicht sagen, das sind alles bloß Vorläufer bis jetzt. Er sagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein, also Tag des Herrn setze ich dazu, wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wisst ihr, was ein Fallstrick ist? Zum Beispiel, wenn du im Wald läufst und da ist eine Falle aufgestellt, dann war das so, dass das am Baum, der Spannung hatte, befestigt war. Du ahnst überhaupt nichts. Du läufst und denkst, ist wunderbar hier, schöner Waldboden. Du trittst in die Schlinge rein und in dem Moment wird das ausgelöst. Und dann reißt dich das so schnell, dass du nicht einmal mehr reagieren kannst, reißt dich das aus dem Stand und du hängst mit einem Fuß am Baum oben. Das ist ein Fallstrick. Die Bibel sagt, so werden diese Endzeit-Dinge über die Gemeinde Jesu hereinbrechen. Sie wird nämlich nichts erkennen, sie wird nichts merken, sie wird laufen, die gesamte Menschheit, und dann bricht sie über sie herein. Was mich am meisten schockiert, ist Lukas 17. Lukas 17, ab 23, sagt ganz klar, erstens einmal sagt er, lauf den Sensationen und den geistlichen Dingen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. So wird die Wiederkunft sein. Jetzt sagt die Bibel, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten. Das ist alles nicht falsch. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Das heißt, es wird kommen, wenn keiner dran denkt. Es wird einfach plötzlich da sein. Mitten im Normalen. Wisst ihr, wo ich noch nach Stuttgart gefahren bin mit diesem Zug? Und es ist so warm wie letzte Woche. Da ist in der Regel immer die Klimaanlage ausgefallen. Da hat die Deutsche Bundesbahn, um den Zug funktionsfähig zu halten, das habe ich wenigstens technisch noch verstanden, hat sie geheizt. Draußen 35 Grad, innen geheizt. Kannst du dir die Temperatur ausrechnen, die dann war? Ich habe mich dann beschwert und hat sie gesagt, das ist ganz einfach. Entweder heizen und fahren oder nicht heizen und nicht fahren. Wisst ihr, da sitzt du dann im Zug und regst dich auf, dass die heizen. Das ist alles okay. Aber mein Problem ist nicht die Heizung vom Zug. Ich kann theoretisch aussteigen und mich auf ein Bänkli setzen auf dem Bahnhof. Mein Problem ist das, dass die Alltagsprobleme, die kleine Nickeligkeiten meines privaten Lebens, die kleine Ärgernisse einer Gemeinde, die kleine Blauäugigkeiten in meinem eigenen Leben, wo ich selber verdränge und blauäugig bin, oder in der Gemeinde, wo das massiv geschieht, dass ich die letztendlich so wichtig nehme, dass ich die andere Sache nicht mehr sehe. In Matthäus 24, 36, mit dir auch das große Endzeitkapitel, da sagt die Bibel, mit, es sind noch mehr Dinge drin, da sagt die Bibel, und das ist jetzt eine Fortsetzung, vom, beziehungsweise eine nähere Erläuterung vom Lukas, da heißt ganz einfach, bis sie in die Arche reingingen, war es einfach so, sie merkten nichts. Die haben nichts gemerkt. Ich habe mal zu meinem Kollegen gesagt, glaubt ihr im Ernst? Glaubt ihr im Ernst? Ihr lügt, ihr stellt, ihr brecht die Ehe, ihr hurt herum. Glaubt ihr im Ernst, dass Gott sich das gefallen lässt? Ich habe zu ihnen gesagt, wenn die Atomrakete auf Deutschland fallen und ihr winzler und schreien werdet, ein bisschen schöner formuliert, aber ich sage es mal in meinem Jargon, dann wird Folgendes passieren. Dann müsst ihr euch bewusst sein, merkt euch das, ihr seid schuld dran. Ihr habt die Rakete ausgelöst, ihr habt das Atom ausgelöst mit eurer Sünde. Das ist das Problem. Die Gemeinde Jesu benimmt sich so dermaßen daneben, genauso wie diese Welt, dass du nüchtern sagen musst, Entschuldigung, merkt ihr denn nicht, was hier sich zusammenbraut? Wir haben 1948, wir haben den Staat Israel. Unsere Vorväter hätten sich die Finger geschleckt. Entschuldigung, dieser weltliche Ausdruck. Wenn die gesehen hätten, was wir sehen, ein Staat in Israel. Wenn die gesehen hätten, dass Jerusalem zurückerobert wird. Das ist ja ungeheuer. Das ist ein Stück größter Prophetie, die sich erfüllt. Lukas 21, 20 bis 24. Wenn die gesehen hätten, was hier passiert, die werden außer sich geraten, die werden auf ihre Knie gefallen, hätten zu Gott geschrien, wir dienen dir, die Wiederkunft ist nahe. Das war bei uns passiert. Gar nichts. Passiert einfach nichts. Abgestumpft, keine Reaktion. Psalm 83, 3 bis 8. Da sieht man etwas, da sagt die Bibel, und siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, komm, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Selbst in Deutschland kannst du inzwischen solche Stimmen erheben, dass der Staat Israel vernichtet werden soll und kein Mensch regt sich auf. Wir haben die Rechnung vom Dritten Reich, vom Holocaust noch nicht bezahlt, aber wir sind so frech, das zu tun. Da war in Israel, ja, kein Militärschlag. Wenn jemand zu dir sagt, ich bring dich jetzt um in den nächsten 5 Minuten und der wehrt sich und genau so läuft es, das ist dann falsch. Aber der darf schreien, ich bring dich um. So läuft es ab auf dieser Welt. Jetzt kommt das Schlimme. Selbst die Gläubigen gewöhnen sich dran. Zu mir sagen Leute, massive Leute, wichtige Leute, auch bezüglich Israel, der Araber und dem allem, sagen zu mir, ja, meine Sympathien sind inzwischen auf der Seite der Araber. Ich muss sagen, Entschuldigung, brutal. Mesech und Kedar. Alte Propheten haben gesagt, Mesech, Moskau, Russland, Kedar, die Araber. Kedar ist sicher, Mesech ist nicht sicher. Die zwei sind die Todfeinde, Psalm 120,5. Und da siehst du, wie sich's wieder zusammenbrot. Aber jetzt kommt eigentlich das Problem, wo uns ergreift. In Matthäus 24, Vers 12 sagt die Bibel, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und wenn das nur stehen würde, würde ich sagen, also ist Prophetie, die Leute werden immer gottloser, die Leute werden immer frecher, sie sind immer betrügerischer, sie werden immer mehr unmoralisch. Dann würde ich sagen, ist okay, das ist die Welt. Aber jetzt kommt hier etwas und das ist das, wo die Gläubigen sich nicht wehren. Die Bibel sagt nämlich hier, und aus dem Grund wird die Liebe in vielen erkalten. Das, was da draußen läuft, hat eine Wirkung auf mich und dich. Das hat eine Wirkung. In jeder Beziehung. Vom moralischen her. Von allem. Wisst ihr, wir haben keinen Anstand mehr. Wir haben den Zeitgeist der Gesetzlosigkeit. Und das Gleiche ist in den gläubigen Kreisen. Wenn ich anfange, gegen bestimmte Dinge Stellung zu beziehen, mir haben die Brüder dann gesagt, weißt du, du hast gegen die Pfingstbewegung gekämpft, von daher bist du halt ein bisschen extrem. Ja, entschuldige. Sacharja 5, Vers 8, großes prophetisches Buch. Da sagt die Bibel, das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Epha hinein und warf das Bleigewicht auf diese Öffnung. Er sagt, wo kommt die her? Vers 11. Es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinear, Babylon. Und die Verbindung des Staates mit der Hure Babylon, mit der abgefallenen Christenheit und Religion, bewirkt, dass die Gesetzlosigkeit explodiert. Und dann tun die Leute etwas. Die schämen sich nämlich gar nicht mehr. Jesaja 3, Vers 9. Und in Jesaja 3, Vers 9 sagt die Bibel, der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihren Sünden sprechen sie offen wie die Sodomiter und verbergen sie nicht. Wehe ihre Seele, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Wisst ihr, es ist doch heute alles erlaubt. Es ist doch heute alles nicht mehr schlimm. Ich kann in führenden Ämtern sein und im Ehebruch leben, ich kann in führenden Ämtern sein und 30 Mal verheiratet sein, das interessiert heute niemand, weil das ist ja kein Maßstab mehr da, der hier gilt. Und die alte Generation der Gläubigen, die alte Generation auch eines Deutschlands, das noch vom Christentum geprägt war, bei allem Chaotentum eines Kaiserreiches, geht einmal in die Geschichte rein, was hier als öffentliche Meinung war bezüglich dieser Sünden. Und ich gehe nicht einmal so weit, sondern selbst wo ich in die 50er Jahre groß geworden bin, hat man nur gewusst, was gut und böse ist. Man hat gewusst, was man tut und was man nicht tut. Das ist weg. Was glaubt ihr, was da für eine Generation heranwächst? Wir züchten eine Schlangenbrut. Wir züchten eine kleine Antichristen. In 2. Timotheus 3 sagt die Bibel, es wird eine Generation heraufkommen, die wird bösartig sein. Die wird sich gegen die Eltern stellen, die wird sich gegen alles stellen, was Gott letztendlich verboten hat. Oder nicht dagegen, sondern die wird es tun. Es wird eine furchtbare Generation sein und die wird geboren durch die Medien. Was glaubt ihr, was sind das für Leute? Die lesen nichts mehr, die laufen bloß mit dem Handy rum, die haben den Walkman drin, die haben inzwischen, brauchst du ja nicht einmal mehr Kabel, die haben das Headset im Ohr, die sind vollkommen medienmäßig berieselt. Und jetzt guckt mal, was da für Medienzeugs auf die einfließt. Und da gehört auch der Okkultismus dazu. Du hast doch heute überall nur noch Okkultismus, wo du hingehst. Wisst ihr, wenn wir Gläubige jetzt beginnen, statt hier mit dem Schwert des Geistes, der tödliche Schlag gegen diese Dinge zu führen, in unserem Leben und in unserer Gemeinde, wenn wir jetzt anfangen, auch noch verdrängen und seelisch zu werden, dann gehen wir unter. Es ist manchmal schwer, es kostet einen Preis. Ich habe Entscheidung gefällt, ich gehe auf keine Konferenz, wo sie kassiert. Komm, die Brüder, kannst du kommen? Ich komme nicht. Ich zahle nicht. Ich sehe es nicht ein. Diesen Sitterverfall in den gläubigen Kreisen, dass man die Leute ausnimmt mit dem Geld, das sehe ich nicht ein. Schau der Grund, warum dahinter kein Opferbüchse ist. Wisst ihr, man kann Gott dienen, indem man von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte Gott glaubt und dann die Konsequenzen zieht, bis ins Letzte. Das ist Evangelium. Aber dieses Kasper-Theater, Entschuldigung, das heute in den christlichen Kreisen läuft, ist unfassbar. Ich verwarne Leute wegen Lüge, die sagen zu mir, ich hätte seltsame Vorstellung von Wahrheit. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Glas Wasser, das ist ein Glas Wasser, oh, das ist unstrittig. Und so eindeutig sagt dein Bruder zu mir, ja, wenn du sagst, das ist ein Glas Wasser, dann hast du eine seltsame Vorstellung von Wahrheit. Wisst ihr, versteht ihr? Ich frage mich, wessen Hirn ist hier angefressen? Das meine oder denn ihr's? Sünde greift das Hirn an. Das ist alter Punkt. Wisst ihr, wir haben einen Aufbruch ungeheurer Art, den kann man sich nicht vorstellen. Und bezüglich dieser Gesetzlosigkeit sagt Matthäus 24, 13, wer ausharrt bis ans Ende, wird überleben. Wir müssen ausharren. Wisst ihr, und so wie es jetzt gerade läuft in der gesamten Christenheit, da muss ich sagen, die Gemeinde wehrt sich nicht. Sie harrt nicht aus. Sie steht nicht auf und geht dagegen. Wisst ihr, warum nicht? Ist mir doch klar. Es hat Nachteile. Man will lieber Zuschüsse, man will lieber Geld, Man will lieber angesehen in dieser Welt sein, man will keine Verfolgung, man will einfach keinen Ärger. Das verstehe ich auf eine Art. Aber es ist der Tod. Weder wehre ich mich gegen das Zeug, oder ich wehre mich nicht. Der Endzeitmensch wird geboren in der Schule, er wird geboren in den Medien, er wird geboren durch den Zeitgeist und er wird geboren in den Familien. Früher haben wir gesagt, guck, das arme Kind, das ist von einem anderen Mann. War es früher? Wie man heute sagt, Patchwork-Familie. Das ist ja ganz normal. Sehr verrückt. Ich bin ein Kind aus geschiedener Ehe. Ich kann euch einen Vortrag halten, wer es hören will. Stundenlang, was es bewirkt, wenn du hier keine ganz klaren Verhältnisse hast, was das in der Seele eines Kindes bewirkt, das kann ich dir erklären. Ich kann euch sagen, was aus diesen Patchwork-Kindern wird. Ich kann euch ja sagen, was aus diesen Medienkindern wird. Da kriegst du genau das, was 2. Thessalonicher 2 sagt, du kriegst letztendlich das Rohmaterial für den gesetzlosen antichristlichen Staat. Und wenn das auf dem Höhepunkt ist, dann kommt der Gesetzlose, dann kommt der Antichrist. Und wir sind nicht die ewig Gestrigen, sondern wir sind die Normalen. Das ist der Unterschied. Offenbarung 29. Es ist kaum glaublich, was da abläuft, da in gläubigen Kreisen. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein, Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Ich habe ein Ehebuch daheim von einem der führenden Evangelikale Amerikas. Das hatte ich schon vor 20 Jahren im Schrank. Wisst ihr, was der schreibt? Wenn man beim Test feststellt, dass dein Kind behindert ist, dann kannst du es abtreiben, wenn du es vom Gewissen her kannst. Ich möchte mit dem Mann nicht vom Richterstuhl Gottes stehen. Ist mir klar? Was denkt ihr, was da der lebendige Gott dazu sagt? Zu so einer Lästerung. Das ist eine Lästerung Gottes. Das sind evangelikale Leute, führende Leute. Wisst ihr, wenn ich das sage, so schlimm sind wir doch. Doch, wir sind so schlimm. Was hier geschieht, dass mehr Kinder sterben in Abtreibungen als in Weltkriegen, glaubt ihr, dass Gott sich das gefallen lässt? Zauberei. Lest mal das Alte Testament, wie Gott auf Okkultismus reagiert. Es ist alles okkult verseucht. Gott reagiert auf diese Dinge, indem er das Gericht auslöst. Unzucht, da steht im Griechischen Pornoia, Pornografie. Völlige Verseuchung der Medien, völlige Verseuchung der Köpfe der Leute. Glaubt ihr, dass das Gott ungestraft lässt? Diebereien. Zeig mir doch mal ehrliche Leute. Du musst dauernd mitrechnen, jeder, der dir gegenübersteht, ist ein Gangster. Ich habe jetzt wieder mit der Gesellschaft, ich habe denen gesagt, wisst ihr, ich bin 41 Jahre auf der Bank gewesen, ich habe eure Gesellschaft angesehen als einigermaßen seriös, ihr seid die gleiche Bandite, auf Deutsch gesagt. Ich habe es schöner formuliert. Wisst ihr, der Mensch wird reingelegt mit Tricks, du wirst angelogen, wo du hingehst, egal was es ist. Diese Sünde, die bewirken, dass das Gericht Gottes ausgelöst wird. 2. Petrus 3,3. Jetzt müssen die Gläubigen sich langsam an die Nase fassen, ob das auch unsere Mentalität ist. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Wisst ihr, was das ist? Die eigenen Lüste. Die Römer haben das gut formuliert. Panem et circensis, Brot und Spiele, der Zirkus. Brot, das hast du in der Wohlstandsgesellschaft und die Spiele hast du durch die Medien. Wisst ihr, da ist die Frage. Was läuft in unseren Kreisen ab? Brot und Spiele? Vertraue ich auf die Tricks oder vertraue ich auf den Heiligen Geist, dass das, was in Vollmacht verkündigt wird, die Herzen durchschlägt? Oder mich kurzfristiger Effekt. Der alte Gerhard Salomo, ich habe den sehr geschätzt, war ein Mann, der sich viel mit Endzeit beschäftigt hat, der hat auch die Endzeitbücher geschrieben. Er hat einmal gepredigt, da war ich dabei, und da sagt er, wisst ihr, wenn ich in der Evangelisation Mittel anwende, wie zum Beispiel als Rockmusik oder irgendwie, sobald ich seelisch gehe, sagt er, werden Bastarde geboren. Also mir geht's kalte Buckel runter. Es kam mal zu der Zeit, wo ich zum Glauben kam. Ich kam zum Glück nicht so zum Glauben. Da gab's eine Art, wenn der Evangelist geredet hatte, dann haben sie Musik eingestellt. Und die Musik, die war moll, seelisch. Die hat Sehnsüchte erzeugt. Ich will nicht gucken, wer da komisch und sich bekehrt hat, warum der gekommen ist. Ist er gekommen, weil das Wort Gottes sein Herz durchbohrt hat? Ist er gekommen, weil man die Tränendrüse gedrückt hat? Hast du oft überlegt? Weil die Heilsarmee hat es dann das andere Extrem umschlagen lassen. Die hat gesagt, wenn du dich bekehren willst, und hat vorne vor der Kanzel hat sie eine Bußbank gehabt, da komm mal schön vor, Knie nieder auf der Bußbank als reuiger Sünder. Da hast du ganz viel abgewürgt. Wisst ihr, da ist ganz viel Seelisches sofort zerstört, wer er will. Der, wo den Mut hatte, rauszukommen und hier niederzuknien, als bußfertiger Sünder auf dem Schemel, sag's mal so, da wurde er abgeschnitten. Aber das ist unser Problem. Wisst ihr, wir denken wie die Amerikaner, wir denken westlich. Wir denken erfolgsorientiert. Die Bibel verlangt von den Gläubigen keinen Erfolg. Sie verlangt von den Gläubigen nur Treue, bis in letzte Konsequenz. Treue bis zur letzten Faser. Ob dann da was rauskommt, das ist Gottes Sache. Wenn Gott sieht, dass ich treu bin, dann kann auch nichts passieren. Das ist egal, wenn das der Wille Gottes ist. Aber Treue. Treue zu der Linie Gottes. Treue zu dieser geistlichen Darstellung, wo Gott erklärt, wie letztendlich das zu laufen hat. Die Bibel sagt, wenn ich die Bibel richtig verstehe, in Offenbarung 9, 15, ein Drittel der Menschheit wird sterben, wenn es das nächste Mal Krieg gibt, zwischen Euphrat und Tigris da unten. Gell? Wenn dann die Israelis sagen, wir gehen jetzt runter in Iran, naja. Und wir haben schon überlegt, ob wir dann nur ein paar Sorgen haben oder ob wir keine mehr haben. Die Bibel sagt ganz klar, es kommt ein dritter Weltkrieg. Und sie sagt, er beginnt im Nahen Osten. Sie sagt sogar genau, zwischen welchen zwei Flüssen. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann sagt sie eindeutig vor der Wiederkunft. Wir tun so, wie wenn alles bestens wäre. Die Bibel sagt, es wird ein furchtbarer Kampf um Jerusalem geschehen, Sacharja 12 bis Sacharja 14. Und das, was wir jetzt sehen, und in diesen Kämpfen wird zwei Drittel von Israel sterben. Manche sagen, geh doch Israel, da bist du sicher. Nee, da bist du noch unsicherer wie auf dieser Welt, in der Heidewelt. Weil da wird zwei Drittel des Volkes wird ausgelöscht werden. Und du siehst langsam aber sicher, wie letztendlich das sich alles zusammenbraut. Alles. Lukas 13. Es waren aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr auch alle so umkommen. Und jene 18, 6 plus 6 plus 6, die, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Ich war jetzt bei der Beerdigung, ist ja immer interessant, da erzählen die Leute dann oft ihre Lebensphilosophie. Von daher bin ich kein Gegner vom Kaffeetrinken danach, das war gut. Da war ein entfernter Verwandter, oder was entfernt, so ein Halbverwandter von mir, bin mit dem aus Gespräch gekommen, er weiß ja, was ich glaube. Ja, du weißt ja, ich habe die andere Entscheidung gefällt und so. Er hat mir seine Lebensphilosophie erzählt, die war so lächerlich, also ich habe mich noch beherrscht, dass ich nicht was Dummes gesagt habe. Und ich habe zu ihm halt gesagt, weißt du, das Ding ist einfach. Am Schluss zählen wir zusammen. Am Schluss werden wir zusammenzählen. Und die Bibel sagt hier ganz klar, wenn die Leute nicht Buße tun, dann wird es ihnen genauso gehen. Wenn zu mir Leute kommen, die sagen, wir sind gläubig geworden, und nach einer Woche beginnen sie mit mir zu handeln, was sie dürfen und nicht dürfen, dann ist es best, ich sage, geh wieder zurück, wo du herkommst, weil du gehörst nicht zu uns, du gehörst zur anderen Seite, du gehörst zu der Welt. 2. Timotheus 4,3, jetzt kommen wir zum vielleicht wundersten Punkt. Ich bin kein unverdächtiger Zeuge, weil das meine Berufung ist, aber ich sage es trotzdem. Wenn man das dann einer übel nimmt und sagt, es hat er jetzt wegen sich gesagt, ihr dürft es, mir egal. Ich würde es auch sagen, wenn es mich nicht einen Millimeter betreffen würde. 2. Timotheus 4,3, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen und erklär dir, was ich tun soll. Rede mit den Gläubigen rundum, auch mit den Verantwortlichen. Sie sagen dir alles Gleiche, Lehre spielt keine Rolle mehr. Was die Bibel wirklich lehrt, ist egal. Wir haben heute vor Amerika einen ungeheuren, wie soll ich sagen, Schwall von Lehren, die alle aus meiner Sicht biblisch nicht haltbar sind. Und dagegen biblisch sich zu wehren, lehrmäßig, das ist heute verpönt. Die zwei schlechtest besuchtesten Versammlungen in einer Versammlung, und nicht nur in Albstadt, sondern generell, das geht quer durch die Gemüsegarten, das sind immer, die schlechteste ist immer Gebetsstunde, das ist klar. Die zweitschlechteste ist immer die Bibelstunde. Sie ertragen die Lehre nicht, das ist ein Endzeitphänomen. Entschuldigung, was glauben die, wo bringen die das her? Epheser 4, 11 bis 16, Gott hat gesetzt Evangelisten, Hirten, Lehrer, von Gott gesetzte Werkzeuge. Es wurde ignoriert, da tut jeder, was er Lust hat. Das ist Endzeit. Und es wird dann bewirken, dass so soft und aufgeweichte geistliche Situation sein wird, dass wenn der Antichrist seine raffinierte Dinge bringen wird, dass das alles so schnell umkippt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und Lukas 18, das Gleichnis vom ungerechten Richter, da sagt ja der Jesus am Schluss, meinst du, dass ich diesen Glauben finden werde auf Erde? Und die Antwort lautet nein. Man regelt heute alles per Management. Wo sind die Leute, die auf die Knie fallen und zum Herrn schreien und sagen, erbarme dich? Wisst ihr, habt ihr jemals jemanden gesehen, der einen Gebetskampf kämpft? Der mit Gott ringt, wie der Jakob am Jabok mit dem Herr Jesus, dem Engel des Herrn, gerungen hat? Der kämpft, lass mich nicht im Stich, ich habe das mal erlebt. Da kam eine Prophetie von der Welt, eine okkulte, teuflische Prophetie. Und die wurde bei uns im Geschäft propagiert. Ich stand auf der Bankseite, ich musste ja meinen Mund halten, bankmäßig, und der Kunde vorne hat es losgelassen, war ein Firmenchef. Und hat mich packt. Dann habe ich dem gesagt, was biblisch, was da läuft und nicht läuft, ziemlich scharf. Mir ist Zäpfle runter. Erstens, ich war mir selber zu vorschnell. Ich bin dann heim. Ich kann euch die alte Bibel nur zeigen, wo die Worte, da stehen dann die Worte daneben. PW, persönliches Wort. Ich habe zum Herrn geschrien und habe gesagt, lass mich nicht zu Schande werden. Ich bin zu vorschnell gewesen, aber lass mich jetzt nicht zu Schande werden, dass diese okkulte Weissagung eintrifft. Mach sie zunichte. Ich habe geschrien zu Gott. Wisst ihr, was passiert ist? Ist zunichte geworden. Das findest du in meiner alten Bibel überall nur. PW. Manchmal frage ich mich, wieso steht in meiner neuen Bibel weniger PW wie in den alten? PW heißt persönliches Wort. Da hat Gott geantwortet. Gott hat mir dann geantwortet. Ich habe Bibel gelesen und dann plötzlich kam ich, ohne mit per Anhalter zu lesen, Bibel aufzuschlagen, kam die Stelle, ich bin praktisch der lebendige Gott, Jesaja 54, wenn ich es richtig im Kopf habe, der die Zeichen der Wahrsager zunichte machte. In dem Moment schoss die Gewissheit in mein Herz. Ich habe gewusst, jetzt kann ich hinstehen. Und da bin ich hingestanden. Und dann ist der Kunde nachher gekommen, gleich laut, ja, sie hatte recht. Wisst ihr, wir kämpfen nicht mehr. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Wir sind verweichlicht. Wir lassen uns bedienen und hätscheln. Und dieser Kampfgeist der Gemeinde Jesu, der ist irgendwo weggegangen. 1. Thessalonicher 5,1, da sagt die Bibel nochmals, und jetzt kommt eben das Problem auch der Endzeit. Das ist auch die Zeit der Fabeln, der Märchen. Da erzählen wir dir geistlich alles. Alles. 1. Thessalonicher 5,1. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Und hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Und er zeigt hier, Vers 6, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Zwei Dinge erwartet Gott von Gläubigen. A, dass sie wachen, dass sie sich nicht einseifen lassen, dass sie diese ganzen Dinge durchschauen. Und B, dass sie nüchtern sind. Und in der dritte Parallelstelle, Lukas 21, steht, dass sie betet, der Gebetskampf. Nüchtern sei, wachsam sei, dagegen gehe, sich das alles nicht gefallen lasse. Das ist das Problem. Wenn ich mit den Leuten normal rede, da merkst du, der Ruck geht nicht durch sie durch. Der Ruck kommt nicht. Ich verstehe das. Ich habe es selber erlebt, wo ich gemerkt habe, jetzt werde ich narkotisiert. Es gibt Dinge. Da brauchst du nicht zu den Brüdern zu gehen und mit ihnen zu diskutieren. Du brauchst sie nicht zu fragen. Es gibt Dinge, da brauchst du keine Kommentare lesen. Es gibt Dinge, da brauchst du nicht ins Internet gehen und googeln wegen diesen Fragen. Es gibt Dinge, da kannst du nur auf deine Knie fallen und zum lebendigen Gott schreien, Herr, erbarme dich und zeig mir, was ist Wahrheit. Mehr kannst du nicht tun. Und das ist weg in der Endzeit. Das ist genau das, was der Jesus sagt. Dieser Glaube, dieser Gebetskampf, der ist weg. 2. Petrus 3, sage der alle Apostel das Gleiche. Da sagt die Bibel, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor Hitze sich auflösen, die Erde und die Werke darauf verbrennen. Dann und dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, kann man übersetzen, ihn beschleunigt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wenn das alles so schlimm ist, wie sehr sollten wir beginnen, Gott ernsthaft zu suchen, Gott zu suchen, wenn es wirklich so schlimm ist, dass es kommen kann, wie ein Fallstrick, wie ein Dieb in der Nacht, dann muss ich alle Zeit bereit sein, dann muss ich in einem Zustand sein, wo ich meine Probleme vom Angesicht Gottes löse. Ich das nicht mache. Es kann lange Zeit gut gehen, aber es kommt irgendwo der Punkt, wo es aus ist, und dann ist das große Gejammern da. Lukas 21, 34. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit, Dauerzustand, und bittet, dass er gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Die Lehre der Entrückung, die bei Offenbarung 4 geschieht und vorher passiert, gibt es seit 1830. Wo ich mich ein bisschen auskenne mit der Kirchengeschichte, du kannst lesen, wo du willst, da findest du die Lehre nicht. Auf so ein wackeliges Gerüst biblisch würde ich mein Leben nicht bauen. Guckt her, einfältige Gläubige, ich glaube, dass der Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich glaube, was in der Bibel steht, ich glaube nicht, was die Leute sagen. Wisst ihr, ich habe die Leute kennengelernt. Ich bin kein Freund der Menschen. Entschuldigung, wenn ich das immer so sage. Ich bin kein Philanthrop, bin nicht. Ich kenne den Mensch. Ich kenne den jungen Mensch, den hübschen Mensch, der noch unverderbt scheint, genauso böse ist. Ich kenne auch die Alten, die so weise und so lieb scheinen, genauso böse sind. Der Mensch ist ein Problem. 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, einfach ein normaler Mensch liest es, der keine Ahnung von Theologie hat, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Um was geht es in dem Kapitel? Um die Wiederkunft Jesu, sind wir einig? Wegen der Wiederkunft Jesu, da steht im Griechischen Parousie, Parousie ist das Wort für Wiederkunft. Und unsere Vereinigung mit ihm, da steht Epi, Synagoge. Synagoge ist das Versammeln und Epi heißt hinauf. Das heißt, da steht, es geht um die Wiederkunft und unser Hinaufversammeln zu ihm. Das ist das klassisch, was wir unter Entrückung meinen. Jetzt sagt der Paulus, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis oder in eurem Sinn, in eurer Gesinnung oder erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt über alles sich erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Ohne Theologie, ich lese nur Bibel. Ich bin jetzt von keiner Richtung beeinflusst, wenn ich das lese, sage ich, also gut, die Wiederkunft Jesu, die Entrückung kann nicht sein, es sei denn, der Antichrist ist geoffenbart. Einig? Entschuldigung, wenn ich jetzt keine Theologie habe, der Staat. Wisst ihr, was heißt? das bedeutet. Wie weit wir reingehen, weiß ich nicht. Aber bis zu dem Punkt wird jeder von uns reingehen müssen, solange er noch lebt. Wieso? Jetzt versteht ihr erst, warum der Herr Jesus so massiv warnt. Wir hat es immer, wieso warnt der Herr Jesus die Gläubigen so vor der Endzeit, so vor dem Abfall, so vor diesen Dingen, wenn ja keine Gefahr besteht. Wenn ich ja sowieso weg bin. Oder mir auch nichts mehr passieren kann, wenn ja alles bestens ist. Wisst ihr, ich nehme Gott ernst. Ich glaube, dass er sagt, was er meint und meint, was er sagt. Vorher wird es nicht geschehen. Zacharia 14 wird der letzte Tag beschrieben, bevor es passiert. Er sagt hier ganz klar, da werden kriegerische Geschehnisse sein, dass Menschen bei lebendigem Leib verfaulen, im Bruchteil einer Sekunde. Das sind chemische Waffen, Atom, wahrscheinlich eine Abart von Atomwaffen, ich weiß es nicht. Es wird sich zusammenbrauen. Und ich weiß nicht, was in Albstadt-Teilfingen im Primelweg 11 die nächsten Jahre hier passiert. Ich weiß nicht, ob hier eine Verfolgung geschieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob eine Atombombe fällt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das alles nicht habe, aber die Bibel generell sagt, dass das alles kommt, was muss ich dann sein? Logisch. Bereit. Alle Zeit. Heute, hier, muss ich bereit sein. Muss mit Gott in Ordnung sein. Ich muss lernen, wenn alle Versorgungsdinge versagen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe den deutschen Staat angeguckt, was der sagt, was bei ausbleibender Versorgung passiert. Da kannst du gegensteuern, habe ich auch ein bisschen gemacht. Aber wenn dir mal daheim nicht zudreht, hast du keine Chance. Dann wirst du lernen müssen, wie der Elia, Gott um die Raben zu bitten, dass du nicht verhungerst. Und Gott tut es. Bloß wir müssen zurückkehren zu der Eifalt Christus gegenüber. Weil 2. Korinther 11 sagt immer ganz große Kapitel, sagt sie, es werden Fälschungen auftreten in der Endzeit. Falsche Christusse, ein falscher Jesus, ein falscher Heiliger Geist, falsche Brüder, falsche Lehre, falsche Apostel. Es wird alles kommen, ein falsches Evangelium. Und weil in Matthäus das alles schön beschrieben ist, weil aber in Offenbarung 10 die Donnergerichte steht, wo die Bibel sagt, dass es niemand geoffenbart ist, kann man die Endzeit nicht berechnen. Wir können bloß eins tun, das alles zur Kenntnis nehmen und sagen, aha, der Zeiger ist jetzt, nehme eine Minute vor 12, sondern schon ein paar Sekunden vor 12, Herr, erbarme dich. Hilf, dass ich in Ordnung bin mit dir, weil letztendlich, sagt der Herr Jesus, wenn ein anderer in seinem Namen kommt, der scheinbar ja noch kommt, solange wir da sind, dann werdet ihr ihn annehmen. Es geht letztendlich immer nur um den Herr Jesus und mich, um uns zwei. Da muss ich sagen, Herr, erbarme dich, dass ich nicht verführt werde, dass ich nicht immer falscher Christus auf der Leim gehe, dass ich kein falsches Evangelium annehme, dass ich kein falsches Geisteswirken dulde, dass ich das rigoros bekämpfe, dass ich selber aus meinem Leben alles entferne. Erbarme dich. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil in Offenbarung 5, 5 und 6 geschrieben steht, dass ich immer Jesus nur auf zwei Arten begegnen kann. Entweder als Lamm, das meine Sünde hinwegnimmt, sich um mich kümmert als Hohepriester, oder als Löwe. Und das ist auch das, was wir die Menschen sagen müssen. Wir müssen ihnen sagen, die Zeichen der Zeit brechen herein. Guck her, das ist prophezeit worden, da war das alles nicht da. Wo ich zum Glauben kam, war es alles nicht da. Gar nichts. Jetzt alles präsent. Man muss ihnen sagen, das sind die Zeichen der Zeit. Er kommt. Und jetzt musst du als Mensch entscheiden, wie kommt er für dich? Als Löwe oder als Lamm? Wenn du nicht versöhnt bist, nicht in Ordnung bist mit Gott, wird er dir als Löwe von Juda begegnen. Und es ist so schrecklich, sagt die Bibel, dass sie schreit, ihr Berge fallen auf uns. Wir haben so ein falsches Jesusbild für unsere Kinderbibeln. Sollen wir ehrlich sein? Wenn ich manchmal verkündige und auch ernste Dinge sage, da sitzen immer wieder Leute drin, die grinsen. Ich denke immer innerlich bloß eins, euer Grinsen wird euch vergehen. Das Grinsen wird uns alle vergehen. Es wird kommen wie ein Fallstrick. Und da hat jemand was gesagt, mit dem möchte ich auch schließen. Eine Bibelstelle noch in den Satz. Als die Marieschwestern in den 70er, 80er Jahren begonnen hatten, Atombunker zu bauen, um die Endzeit zu überleben. Da hast du gedacht, oh, haut's die gut, die hat einen Atombunker und ich nicht. Oder in Israel hat jedes Haus einen Schutzraum. In Albstadt gibt es Häuser, die sind gar nicht unterkellert, da hat es keinen Schutzraum. Das meine ich auch nicht unterkellert, da hat auch keinen Schutzraum. Aber die Frage ist halt, wo bin ich sicher? Was soll ich tun? Und hat ein Bruder eine weise Antwort gegeben, hat gesagt, der sicherste Platz auf dieser Welt ist der Wille Gottes. Der Wille Gottes für mich ist der sicherste Platz. Wenn ich dieses ganze Drama einfach sehe, ich werde jedes Mal erschüttert, wenn ich es selber wieder lese, dann muss ich sagen, Herr, ich habe bloß eine Bitte, lass mich in deinem Wille sein, dass ich in diesem Schutzraum bin, den du mir gibst. Ob das bedeutet, dass ich sterben soll, ob ich verfolgt werde, ist mir egal. Aber lass mich in deinem Wille sein, dass meine Zukunft bei dir gesichert ist. Und dann, wenn das der Fall ist, dann versteht man Offenbarung 14, wo die Bibel letztendlich was ganz einfach sagt. Sie zeigt hier das Lamm Gottes. Sie zeigt, dass diese Menschen erkauft sind durch den Herr Jesus. Und dann heißt es in Vers 4 ganz einfach, diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und davor heißt es, und ich denke, das ist ein zentraler Punkt, sie sind jungfräulich rein. Im Prinzip müssen nur zwei Dinge da sein. Ich muss innerlich eine Jungfrau sein, rein. Da kann ich sogar einschlafen, laut Matthäus 25, wenn ich die richtige Jungfrau bin, das alles in Ordnung ist, mein Gefäß in Ordnung ist, wenn mein innerer Mensch stimmt, da kann ich sogar einschlafen. Ich werde überleben. Und die Bibel sagt, das sind die wahren Gläubigen, die Jesus folgen, wohin er geht. Geschwister, lasst uns einfach den Mut haben, diesen ganzen christlichen Unsinn, der auch durch die Reihe geht, einfach rauszuschmeißen. Ich habe mir schon überlegt, ob man einen Teil unserer Arbeit aufgeben soll, Büchertisch abbauen, alles abbauen und einfach zurückzukehren zu der Einfalt. Wisst ihr, ich sehe es jetzt nicht mehr so, aber es hat mich schon tief bewegt. Sollen wir alles aufgeben? Sollen wir zurückkehren zu der Wurzel? Ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben. Wisst ihr, wenn wir genauso werden wie die anderen Kreise und uns überall einseifen lassen, was hätte Gott dann noch für Interesse, uns zu erhalten? Versteht ihr? Keins. Ich möchte beten. Herr Jesus, du warst so treu, dass du nicht nur für uns gestorben bist am Kreuz von Golgatha, sondern du hast auch in letzter Konsequenz uns das alles so deutlich und so klar aufgeschrieben, dass eigentlich selbst ein Kind nicht irren kann. Und wenn wir sehen, wie der Zeitgeist zugeschlagen hat, wie die Zeichen der Endzeit alle da sind und niemand merkt etwas, dann bitte ich dich einfach für uns, bitte für mich persönlich, erbarme dich. Gib uns geöffnete Augen durch den Heiligen Geist, gib uns ein Herz, das letztendlich von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte deinen Wille sucht, das mit dir und Menschen in Ordnung ist, normal lebt auf dieser Welt, aber innerlich mit dir in Ordnung ist. Gib uns einfach Gnade. Und überall, wo wir eingeseift wurden, wo wir betrogen wurden, wo wir letztlich mit einem falschen Jesus, mit einer falschen Lehre, mit falscher Offenbarung, mit einem falschen Heiliger Geist, mit falscher Brüdern in Berührung kamen, öffne unsere Augen, gib uns den Mut und die Konsequenz, uns abzusondern und wirklich dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Und Herr Jesus, lass uns nicht in Ruhe, bis in unseren Herzen nicht formell ihre Gebetsgemeinschaft oder wem es halt sagt, sondern wirklich von ganzem Herzen der Schrei in unseren Herzen ist. Amen, Herr Jesus, komme bald. Amen.